Ganz herzlichen Dank euch wieder für diese Lobpreiszeit, die ihr uns gegeben habt. Ich finde es sehr schön, dass bei uns in den Gottesdiensten die Lobpreiszeit zu einem festen Bestandteil unseres Gottesdienstlebens gehören. Denn diese Zeiten stellen unsere Gemeinde in einen viel größeren Zusammenhang. Es sind nicht einfach nur Leute hier, die sich gut verstehen, die zufällig auch sonntags um 11.30 Uhr das gleiche Ziel haben, hier in der Feuerbacher Straße 29 Gottesdienst zu feiern, sondern es geht in unserem Gemeindeleben, in unseren Gottesdiensten, in allen unseren Veranstaltungen um Jesus Christus selber. Er ist es, auf den wir unser Gemeindeleben gründen. Auf ihn kommt es an. Er ist es, auf den wir hören möchten, wo wir es nötig haben, dass er zu uns spricht, unser Leben anspricht in unserer ganz speziellen persönlichen Situation. Auf ihn kommt es an. Unser Gemeindeleben, wie auch unser persönliches Leben, ist immer so eine Art Baustelle. Immer so im Prozess, im Werden, im Verändertwerden. Und da ist es gut, den zu kennen, der wirklich fertig ist, der vollkommen ist, der absolut, der Allmächtige ist, der unvergleichlich Gute. Und das ist Inhalt unserer Lobpreiszeiten und da bin ich sehr dankbar dafür, dass das dazugehört. Ich finde es übrigens immer wieder sehr ermutigend, dass die Bibel so ganz offen mit dem Baustellenleben ihrer Gemeinden umgeht. Da werden jetzt nicht ein paar Superhelden so auf den großen Leuchter gestellt und sagt, guck mal, wow, was für ein geniales, vorbildliches, christliches Leben dieser Mensch führt, sondern die Bibel wird nicht müde, auch die Schwachstellen der Gemeindearbeit zu betonen und zu sehen, ganz ehrlich damit umzugehen, dass auch die Hauptakteure der biblischen Botschaft ganz normale Menschen waren, wo es auch Krisen gab, Schwierigkeiten und Probleme, wo es im Miteinander der einzelnen Christen Spannungen gab, manchmal ganz schwierige atmosphärische Störungen eingetreten sind. Gerade auch die Gemeinde in Korinth, die wir jetzt in unseren Gottesdiensten ja ein bisschen ausführlicher betrachten, ist wirklich keine Mustergemeinde, wo wir sagen würden, wir hängen draußen ein Schild hin, so wie bei den Fertighäusern. Hier Weberhaus, Besichtigung, Tag der offenen Tür, kommt alle rein und schaut euch mal dieses großartige Gebäude an. Gemeinde in Korinth war keine Vorzeigegemeinde, mit der man so groß in Erscheinung getreten wäre, sondern eine Gemeinde, die viele Schwierigkeiten hatte, die mit Problemen zu kämpfen hatte. Und wir werden, wenn wir den Text, den wir heute betrachten werden, lesen, schnell feststellen, wie vergiftet die Atmosphäre in dieser Gemeinde war. Das knisterte so zwischen den einzelnen Leuten, vor allem zwischen manchen Leuten und dem Paulus, auf den die Gemeinde ja zurückzuführen war. Es war wirklich eine spannende Sache. Selbst so eine Kleinigkeit, die immer mal wieder vorkommen kann, hat auf einmal für einen riesen Eklat gesorgt. Paulus hat nur festgestellt, meine Reisepläne haben sich geändert. Punkt. Er hat nur einen Besuch abgesagt in dieser Gemeinde. Und sofort wurde er selber als Apostel in Frage gestellt. Das alles, was er bisher getan hat, wurde auf einmal unter einem negativen Vorzeichen bewertet. Nur eine Kleinigkeit. Und schon war auf einmal dem Miteinander zwischen Paulus und der Gemeinde fast schon der Boden weggezogen worden. Bis heute ziehen sich solche Spannungen durch die christliche Gemeinde auf der ganzen Welt, durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, gehört das immer wieder zur Gemeinde hinzu. Und das sind meistens nicht diese großen, schweren theologischen Fragen. Da kann man auch zu Recht mal streiten und versuchen gemeinsam rauszufinden, was sagt Gottes Wort dafür. Diese vergiftete Atmosphäre kommt mehr durch die Kleinigkeiten, so durch Meinungsverschiedenheiten, wo man Kleinigkeiten auf einmal so überbewertet, solche ganz banalen Fragen wie die Liedauswahl im Gottesdienst. Aus welchem Jahrhundert müssen die kommen? Oder aus welchem Jahrzehnt? Oder was muss drunter stehen, welcher Verlag die herausgegeben hat? Darf der Gottesdienstleiter, der Moderator, Jeans tragen? Herrscht bei uns Krawattenpflicht? Oder wie auch immer? Oder muss ein Kreuz im Gemeindesaal immer an der Stirnseite angebracht sein? Wie sieht die Sitzordnung im Gottesdienstsaal aus? Das sind alles keine Fragen, die uns hier betreffen. Liebe, wir sind eine Gemeinde, die steht da völlig drüber. Manchmal ab und zu. Aber Beispiele, die überall vorkommen können. Und diese Kleinigkeiten, die sorgen auf einmal für richtig, richtig viel Wirbel. Und wenn man so in die Gemeinde reinkommt und sie ein bisschen besser kennt, ist manchmal wirklich peinlich. Worüber man sich wirklich auch entzweien kann, es ist wirklich peinlich. Als ob es nichts Wichtigeres zu diskutieren gäbe, als solche Fragen. Wir schauen uns mal den Bibelabschnitt aus dem 2. Korintherbrief mal ein bisschen näher an. Und da werden Sie sofort feststellen, worum es hier dem Paulus geht. Und wir, dieses Problem, dass er seinen Besuch verschoben hat oder abgesagt hat zunächst einmal, wir dieses Problem dann auch versucht hat zu lösen, um den Korinthern mal ein bisschen weiterzuhelfen. 2. Korinther Kapitel 1, 12 bis 24. Ich möchte es nach der moderneren Wiedergabe, nach der Übertragung Hoffnung für alle lesen. Sie können es bei sich auf den Plätzen auch dann in englischer Sprache nach der NIV wieder für sich lesen. Folgendes schreibt Paulus diesen Korinthern. Wenn es etwas gibt, sagt er, wenn es etwas gibt, worauf wir stolz sein können, dann ist es unser gutes Gewissen. Wir leben so, wie Gott es will. Wir haben euch nichts vorgemacht. Nicht eigensüchtige Überlegungen haben unser Handeln bestimmt, sondern allein Gottes Barmherzigkeit. So haben wir uns überall verhalten und ganz besonders bei euch. Auch unsere Briefe wollen nichts anderes sagen, als was ihr schwarz auf weiß lesen könnt. Ich hoffe, ihr werdet einmal voll und ganz verstehen, was ich meine. Wenigstens zum Teil habt ihr schon verstanden, dass ihr auf uns stolz sein könnt, genauso wie wir auf euch, wenn Jesus unser Herr kommen wird. In dieser Zuversicht wollte ich zuerst zu euch kommen. Gerne hätte ich euch zweimal besucht und euch beide Male Gottes Liebe nahegebracht. Sowohl auf dem Weg nach Mazedonien als auch auf der Rückkehr von dort. Einige von euch hätten mich dann nach Judäa begleiten können. Bin ich denn nun leichtfertig gewesen, als ich diese Reise plante? Entscheide ich etwa so, wie ich es selbst für richtig halte, ohne nach Gottes Willen zu fragen? Oder gehöre ich zu den unzuverlässigen Leuten, die Ja sagen, wenn sie Nein meinen? Gott ist mein Zeuge, dass wir niemals etwas anderes sagen, als wir wirklich meinen. Auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, den Silvanus, Timotheus und ich euch verkündet haben, war nicht gleichzeitig Ja und Nein. Er selbst ist in seiner Person das Ja Gottes zu uns. Denn alle Zusagen Gottes haben sich in ihm erfüllt. Und auf das, was Christus für uns getan hat, antworten wir zur Ehre Gottes mit Amen, so sei es. Gott selbst hat unser und euer Leben auf ein festes Fundament gestellt, auf Christus, und uns mit seinem Geist erfüllt. So drückte er uns sein Siegel auf, wir sind sein Eigentum geworden. Das Geschenk des Geistes in unseren Herzen ist Gottes sicheres Pfand dafür, dass er uns noch viel mehr schenken wird. Warum bin ich dann doch nicht wie geplant nach Korinth gekommen? Nur um euch zu schonen, mit Rücksicht auf euch. Ich rufe Gott als Zeugen an, er soll mich strafen, wenn das nicht die Wahrheit ist. Denn wir möchten nicht über euch und euren Glauben herrschen, sondern helfen, dass ihr euch freuen könnt. Wörtlich heißt es hier, wir wollen Mitarbeiter der Freude sein. Wir kommen später noch darauf zurück. Im Glauben steht ihr ja bereits fest. Soweit Wort Gottes von Paulus an die Gemeinde in Korinth. Ich finde es ganz schön deutlich hier, wie Paulus diesen Vorwürfen, die ihm aus dieser Gemeinde begegnet sind, gegenübertritt. Und es geht ihm bei all dem, was er geschrieben hat, wohl weniger um seine persönliche Reputation, dass er selber in seinem Anliegen, in seinem Ansinnen wieder in gutem Licht dasteht, sondern ich glaube, es geht vielmehr darum, dass durch diese Verdächtigungen ihm gegenüber er feststellen muss, Gottes Wort wird relativiert. Gottes Wort wird in seiner Wirkung verhindert. Wir könnten die Vorwürfe, die die Korinther dem Paulus gegenüber gemacht haben, vielleicht folgendermaßen auf drei Punkte zusammenfassen. Der erste Vorwurf könnte wohl so heißen, Paulus, du bist eine schwierige Persönlichkeit. Wir wissen bei dir einfach nicht, wo wir dran sind. Ja, mal kommst du so, dann wieder anders. Irgendwie fehlt uns hier die rote Linie, der rote Faden in deinem Leben. Wir können dich nicht durchschauen. Der zweite Vorwurf,
du bist nicht aufrichtig und authentisch bei dem, was du tust, sagst. Und das Dritte, du handelst nach unseren Vorstellungen, du handelst nach eigenen Interessen. Du suchst den persönlichen, eigenen Vorteil bei dem, was du tust. Das sind so ungefähr die drei Vorwürfe. Mit diesen drei Argumenten kann man durch die ganze Kirchengeschichte hindurch jeden einzelnen Mitarbeiter einer Gemeinde kaltstellen. Die machen jedes Mal zu 100% einen Mitarbeiter richtig kaputt. Und bei jedem Mitarbeiter treffen diese Vorwürfe irgendwie auch immer zu. Irgendwie halt. Wer auch immer in einer Gemeinde einem anderen Menschen nicht vertrauen möchte, findet sich in dieser Argumentation immer auch bestätigt. Dieses Argument schwierige Persönlichkeit. Ja, wo verläuft denn überhaupt mal die Grenze zwischen Original, so wie Gott das gewollt hat, mit Ecken und Kanten, und schwierige Persönlichkeit? Gibt es hier eine eindeutige Linie? Ich meine nicht. Ist es nicht sogar genau dasselbe? Das eine Mal aber nur unter der Voraussetzung des Vertrauens und der Liebe und das andere Mal unter der Voraussetzung des Misstrauens und vielleicht sogar der Verachtung. Das eine Mal positiv wahrgenommen, oh, ein Original, oh, der hebt sich wirklich ab. Und das andere Mal, eine schwierige Persönlichkeit. Zweiter Vorwurf, nicht aufrichtig und authentisch zu sein, geht's genauso. Jeder Mensch kann sich doch in verschiedenen Situationen völlig unterschiedlich verhalten. Das gehört doch zu so einer Persönlichkeit dazu. Eine Persönlichkeit ist doch nicht einfach nur streng kategorisiert in Schubladen zu stecken. Nach irgendwelchen Gesichtspunkten der Verallgemeinerung. Es gehört doch zu einer Persönlichkeit immer dazu, sich in unterschiedlichen Situationen auch unterschiedlich verhalten zu dürfen. Ist er deswegen nicht authentisch, wenn zum Beispiel ein introvertierter Mensch in bestimmten Situationen aus sich herausgeht? Könnte es nicht sogar ein Beleg dafür sein, wie flexibel und wie überraschend ein Mensch sich verhalten kann? Wenn ich diesen Menschen liebe, dann schätze ich seine Vielseitigkeit, wie er sich umstellen kann, auf die jeweilige Situation auch einrichten kann. Wenn ich diesen Menschen aber misstraue, sage ich zu ihm, du bist nicht authentisch. Einmal bist du so, und das andere Mal bist du so. Was ist jetzt nun der wirkliche Mensch? Wir merken, das ist so subjektiv. Wir können jeden Mitarbeiter fertig machen damit. Der dritte Vorwurf, der Vorwurf des Eigeninteresses. Paulus würde in dem, was er tut, letztlich seinen persönlichen Vorteil suchen. Auch das kann ich jedem Menschen vorwerfen, der ganz sachlich und nüchtern nach bestimmten Überlegungen verschiedene Argumente abwägt und sich dann nach dem entscheidet, was ihm jetzt gerade das Richtige erscheint. Sicher, fragt ein Mensch Gott. Aber das Ergebnis entspricht doch dem, was er nun für das Richtige findet. Ist das nun Eigeninteresse? Ich finde es ganz persönlich schwer genug, bereits seine eigenen Motive selber für sich immer wieder zu klären vor Gott. Handle ich aus der Liebe dir gegenüber oder handle ich da so entsprechend, nur weil ich jetzt ein Minderwertigkeitsgefühl habe, das ich kompensieren möchte? Für sich selber das zu klären, ist schon schwierig genug. Und wie unmöglich ist das erst, das über einen anderen Menschen zu sagen und zu beurteilen, ob der andere jetzt nun frei von Eigeninteressen sich so entschieden hat oder ob er doch seinen persönlichen Vorteil sucht. Es ist unmöglich, schlichtweg, über die Motive eines anderen Menschen zu urteilen. Und dennoch passiert das immer wieder. Ich hoffe, es ist klar geworden hier, dass es meine eigene Entscheidung ist, wie ich einen anderen Menschen, einen Mitarbeiter in der Gemeinde beurteile. Es liegt an meinen Vorentscheidungen, in welche Schublade ich diesen Menschen stecke. Denn alles, was ein Mensch tut, wird immer in die gleiche Schublade reingepackt und wird immer nur eine Bestätigung dessen sein, was ich bereits als Vorentscheidung getroffen habe. Der kommt da gar nicht mehr raus. Und da kann es noch so gut meinen und noch so gut tun. Es wird immer in die gleiche Schublade abgelegt. Der hat keine Chance mehr. An meiner eigenen Voraussetzung entscheidet sich, wie ich einen Menschen wahrnehme. Wenn ich einem Menschen misstraue, wird alles, was er an Verhalten zeigt, mein Misstrauen nur bestätigen. Dabei liegt es gar nicht an diesem Menschen, sondern an meiner Vorentscheidung, an meiner Schublade, die ich dem gewidmet habe. Aber es sind wohl nur wenige, so ehrlich das auch zuzugeben. Es ist viel einfacher, so dauerhaft auf seiner Position zu beharren und immer weiter Verhalten und Argumente in diese Schublade zu stecken. Und irgendwann wird entweder der andere gehen oder ich. Ich denke, das Problem kennen wir alle miteinander. Ich finde es aber interessant, jetzt mal rauszuarbeiten, wie Paulus jetzt vorgeht, um da wieder rauszukommen. Einen Ausweg zu finden aus dieser vergifteten Atmosphäre, wo so Misstrauen herrschte. Wie Paulus hier vorgeht. Er hat sich zunächst einmal dafür entschieden, nicht damit zufrieden zu sein, dass etliche Korinther ihn einfach abgelehnt haben. Er geht aktiv gegen diesen Missstand in diese spannungsgeladene Situation um. Er geht aktiv vor dagegen. Ich finde es stark. Er versucht jetzt hier, in dem, was er im 2. Korintherbrief geschrieben hat, sich gerade dieser schwierigen Gemeinde in Korinth, in dem miteinander schwierigen Gemeinde, noch mehr zu öffnen. Also er versucht, die Transparenz zu erhöhen und gibt jetzt dieser Gemeinde ganz offen Einblick in sein Innenleben, was in ihm selber vorgeht, in diesem Miteinander. Es wird in diesem Brief hier sehr deutlich, denn in keinem anderen Brief sonst legt Paulus seine Verletzlichkeit, seine Enttäuschung so offen wie gerade in diesem Brief. Also er gibt ganz deutlich Einblick, ey Leute, das verletzt mich, das kränkt mich jetzt, was hier vorgegangen ist. Finde ich einen großen Schritt. Er schluckt es nicht einfach runter, sondern er gibt Einblick ins Innenleben und erhöht hier die Transparenz. Auch die Motive legt Paulus den Korinthern ganz offen. Er erklärt, er hat ja abgewägt, wie er nun entschieden hat, Besuch in Korinth ja oder nein. Er hat erst ja gesagt, aber sich dann doch anders entschieden. Er erklärt nun die Beweggründe. Warum entscheidet er auf einmal anders? Er beschreibt ganz offen, dass er jede seiner Entscheidungen mit gutem Gewissen und in der Verantwortung vor Gott getroffen hat. Und er legt jetzt die Argumente offen. Er versteckt sich also gerade nicht hinter so einer Gemeinschaftskillerformel. Die könnte heißen, der Herr hat mir gesagt, dass ich nicht zu euch soll, als ich dieses oder jenes tun soll. Das ist eine Gemeinschaftskillerformel. Weil sie eben gerade nicht für Transparenz sorgt. Paulus wirbt also jetzt, indem er die Argumente auf den Tisch legt, um Vertrauen. Das war das Erste, durch erhöhte Transparenz. Das Zweite, wie er den Weg rausgeht, er betont dieser Gemeinde in Korinth gegenüber, was sie jetzt miteinander verbindet. Er betont also die gemeinsame Grundlage der Gemeindearbeit und seiner persönlichen Tätigkeit und stellt fest, Leute, wir haben doch so viel mehr, was uns zusammenhält, wie das, was irgendwo an Missverständnissen trennend zwischen uns eingetreten ist. Da ist zum Beispiel der gemeinsame Glaube an Jesus Christus, Vers 19. Was Jesus alles getan hat, ist so unermesslich groß, unbeschreiblich, wie Jesus sich um einzelne Menschen, um ihn als Paulus, genauso wie um jeden Einzelnen in Korinth gekümmert hat, wie Jesus sein eigenes Leben geopfert hat. Was für eine Grundlage, Wo sonst gibt es das nochmal auf der Welt, dass jemand so viel für uns investiert, wenn wir uns das vor Augen führen, dass wir verloren waren? Und was es für ein unfassbares Glück bedeutet, dass jemand uns da rausgeholt hat, dann sind wir doch alle wie Schiffbrüchige, deren Boot untergegangen ist und wir rausgeholt werden. Das ist eine Schicksalsgemeinschaft. So wie wenn nach dem Untergang der Titanic die Überlebenden sich Jahr für Jahr am Jahrestag irgendwo eine Kerze anzünden oder irgendwelche Feiern machen. Das hält sie zusammen. Das ist die Grundlage der Gemeinde. Da hat jemand sein Leben für uns geopfert, um uns da rauszuholen aus diesen eiskalten Fluten des Verlorenseins. Das gemeinsame Anliegen, Gott zu ehren, wird erwähnt. Vers 20. Es ist das gemeinsame Fundament, auf das Gott Paulus und die Korinther gebaut hat. Das hält. Sie stehen miteinander auf der gleichen Basis. Dann ist es der gemeinsame Heilige Geist, den Gott allen gleichermaßen geschenkt hat, sowohl den Korinthern als auch dem Paulus. Da ist so vieles, das sie verbindet miteinander. Sie konnten doch alle, jeder für sich genommen und auch in dem, was sie erlebt haben, schon so oft erleben, dass Gott ihnen gnädig war. Wie Gott eingegriffen hat in bestimmte Situationen, herausgeholfen hat, einen Weg gezeigt hat, wo es fast schon aussichtslos war. Gnädiges Handeln Gottes. Und da kann es doch nicht sein, dass diese stabile Grundlage nur durch geänderte Reisepläne in Frage gestellt wird. Das steht doch in keinem Verhältnis mehr. So stellt Paulus unermüdlich sich und die Gemeinde in Korinth immer wieder auf diesen Boden der Gnade. Leute, Gott war uns gnädig. Gibt es eine größere Botschaft wie diese? Was hindert uns denn daran, auch miteinander gnädig umzugehen? Gottes Gnade, so wird es bei Paulus gebraucht, ist so eine Brücke zwischen zwei Menschen, zwischen denen die Chemie nicht mehr stimmt. Oder hier zwischen zwei Parteien, Paulus und den Leuten in Korinth auf der anderen Seite. Die Gnade Gottes als Brücke. Die Gnade ist nicht nur der Startschuss für ein Leben mit Gott, sondern bleibt für jeden neuen Tag unsere Lebensgrundlage. Diese Gnade ist unser Lebenselixier. Dann ist es doch nur konsequent, auch miteinander gnädig umzugehen. Denn dieser gnädige Umgang, der schafft wieder Vertrauen. Ich bin der Meinung, solange Gott an uns arbeitet, ist es nicht fair, wenn wir voneinander das erwarten, dass Gott schon fertig sein sollte. Wir brauchen Luft, um Fehler machen zu können. Wir brauchen Luft, um unvollkommen sein zu dürfen. Ich finde es sehr mutig und auch ziemlich humorvoll, was Ruth Graham, es war die Frau von Billy Graham, dem Evangelisten in Amerika, die ist 2007 verstorben. Sie hat auf ihren Grabstein folgenden Satz aufschreiben lassen. End of construction. Thank you for your patience. Hast du auf Deutsch? Ende der Baustelle. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ich weiß nicht, ob ich mir das auf meinem Grabstein wünschen würde. Sie hat es gemacht. Und das finde ich, das hat wirklich was. Das finde ich sehr originell. Man erzählt sich, oder so hat es ihr Mann beschrieben, bei einer gemeinsamen Autofahrt durch eine längere Baustelle, naja, kennen wir uns ja aus, da wurde sie auf diesen Spruch aufmerksam. Ja, Ende der Baustelle, vielen Dank für Ihre Geduld. Ja, wir haben ja in Kandern Baustellen Erfahrung über viele Jahrzehnte und ja, also ganz ehrlich, wir sind jetzt seit über 7 Jahren hier in Kandern. Ich kann mich wohl an keinen Tag erinnern, an dem wirklich freie Fahrt durch Kandern gewesen wäre. Also ich weiß es nicht. Vielleicht spielt mir mein Gedächtnis auch da einen Streich. Aber viele waren es bestimmt nicht. Also Baustelle gehört irgendwie so zu unserem Leben hier und kann dann irgendwie dazu. Und ich habe auch gemerkt, eine Baustelle braucht einfach Geduld. Denn ändern können wir ja sowieso nichts. Ob ich mich jetzt über die Baustelle ärgere oder nicht, deswegen schaffen die ja nicht schneller. Also wer nimmt denn auf meine Gefühle auf der Baustelle schon groß Rücksicht? Ja? Die Geschwindigkeit der Bauarbeiter ist von anderen Gesichtspunkten abhängig als von meinem persönlichen Empfinden darüber. Und ob ich jetzt diese Umwege über die Bibelisgasse oder hintenrum oder was weiß ich alles jetzt eher murrend auf mich nehme oder wie gesagt, okay, jetzt ist halt mal Baustelle, was soll ich mich jetzt über die 200 Meter auch noch groß aufregen? Es ändert ja an der Baustelle nichts. Ich habe wohl auch keinerlei Einfluss auf das, was auf der Baustelle geschieht. Gut, bei der Bürgermeisterwahl. Okay, ob das was ändert, ich weiß es ja auch nicht. Aber wenn ich schon was nicht verändern kann, die Baustelle, dann lohnt es sich doch wahrscheinlich, mehr Augenmerk auf das zu legen, was die Baustelle mit mir macht. Denn das kann ich wohl beeinflussen. Die Baustelle selber nicht. Aber ob ich mich ärgere darüber oder nicht, das habe ich in meiner Hand. Ruth Graham zum Beispiel, die bedankt sich auf ihrem Grabstein bei allen, die ihr während ihres Lebens Geduld entgegengebracht haben. Sie wusste, dass Gott in ihrem Leben bis zum letzten Atemzug an der Arbeit war. Er hat in ihrem Leben gewirkt und hat es geprägt. Er hat es gestaltet und war über viele Jahre dabei, es immer wieder zu verändern. Fertig war Gott erst 2007 mit ihr, als er sie zu sich geholt hat. Bestimmt gab es im Umfeld von Frau Graham Mitmenschen, denen es nicht schnell genug ging, wie Gott bei ihr gearbeitet hat. Und vielleicht fiel es ihr manchmal auch selber schwer zu akzeptieren, dass die eine oder andere Verhaltensweise sich nicht in der Geschwindigkeit verbessert hat, wie sie sich das von sich selber gewünscht hat. Ich habe sie nie kennengelernt, aber ich weiß, dass es mir auf jeden Fall so gehen würde. Ich wäre da bestimmt unzufrieden. Aber mir gefällt dieser Gedanke, den sie auf diesem Grabstein zum Ausdruck bringt. Mir gefällt es, mir vor Augen zu führen, dass Gott mit uns unser Leben lang an der Arbeit ist. Mir gefällt die Vorstellung, dass ich bei Gott nicht nur ein VIP bin, eine very important person, sondern auch eine WIP, Work in Progress. Die Arbeit schreitet voran. Es geht voran. Es macht langsam, aber stetig Fortschritte. Gefällt mir auch gut. Bei Paulus liest sich das so folgendermaßen. Er sagt, Vers 12, nicht eigensüchtige Überlegungen haben unser Handeln bestimmt, sondern allein Gottes Barmherzigkeit. Das heißt doch auf Deutsch, Leute, Gott kennt mich durch und durch. Und er weiß genau, wen er hier vor sich hat. Er kennt meine starken Seiten und er kennt auch die schwachen Seiten. Er weiß, welche Bauabschnitte schon gut vorangekommen sind und bei welchen es noch richtig was zu tun gibt. Und in seiner Barmherzigkeit bleibt er trotzdem an der Arbeit. Und er zerstört es nicht, wenn es noch nicht so ist, wie er das haben möchte. Er macht trotzdem weiter. Wir orientieren uns in unserem Leben an Gott. Aber wir sind noch nicht perfekt darin. Gott hat noch was zu tun. Und er macht weiter mit uns. Natürlich, das darf jetzt nicht als Ausrede herhalten, um sich auf einem schlechten Charakter oder gar auf irgendwelchen sündigen Angewohnheiten oder Verhaltensweisen auszuruhen und sie gar noch zu rechtfertigen. Das ist sicher der falsche Punkt hier. Aber diese Vorstellung, dass Gott an unserem Leben als Baustelle fortgesetzt etwas tut, nimmt doch aus dem eigenen Leben so viel Druck weg. Und das schafft Gemeinschaft, sich auf dieser Grundlage von Gottes Barmherzigkeit und seiner Gnade als Menschen, an denen gebaut wird, zu begegnen. Auf dem Boden der Gnade begegnen wir uns. Und das schafft ein Miteinander in aller Unvollkommenheit, weil wir miteinander gnädig umgehen lernen. Ich bin selber überzeugt davon, dass diese Einstellung, die Paulus in diesen paar Versen hier den Korinthern geschrieben hat, so viel Qualität im Miteinander in einer Gemeinde verändern kann, hineinbringen kann. Ich glaube, es wirklich, das ist bahnbrechend. Wenn wir uns das vor Augen führen, an jedem arbeitet Gott, verbessert sich die Qualität des Miteinanders in einer Gemeinde. Gerade bei angespannten Beziehungen kann es so befreiend wirken, wenn ich meinen Anspruch darauf, dass der andere perfekt sein muss, oder zumindest muss er meine Erwartungen erfüllen, und das perfekt. Wenn ich davon abrücke, glaube ich, dass es den Raum frei macht, um Gemeinschaft zu erleben. Wir können uns, so stellt Paulus ja fest, wir können uns sogar gegenseitig helfen mit dieser Einstellung, dass Gott an der Arbeit ist. Wir können uns gegenseitig helfen, dass es auf der Baustelle vorangeht. Finde ich so spannend. Paulus schreibt hier, dass Gott ihn gebraucht, dass es auf der Baustelle in Korinth weitergeht. Und Gott gebraucht die Korinther, dass es auf seiner Baustelle weitergeht. Gott gebraucht also andere Menschen, um an dieser Baustelle zu arbeiten. Er sagt hier, Vers 24, wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Ich finde das eine geniale Formulierung, ja, und das fasziniert mich, und es begeistert mich. Wir kennen Mitarbeiter immer in einem anderen Kontext. Der heißt ja, ich bin Mitarbeiter im Kindergottesdienst oder der Playstation oder Mitarbeiter in dieser oder jener Gruppe. Ja, Paulus sagt hier, ich und meine Kollegen, wir sind Mitarbeiter der Freude für euch, liebe Gemeinde in Korinth. Wir arbeiten daran, dass eure Freude größer wird. Finde ich eine coole Haltung. Also super, wenn ich so in eine Gemeinde reingehe, ich möchte mitarbeiten, dass die Freude vergrößert wird. Ach, das gibt doch Raum, es gibt doch Luft auf einmal. Da sieht sich Paulus also durch den gemeinsamen Glauben, durch diese feste Grundlage, so sehr mit der Gemeinde verbunden, dass er seinen eigenen Beitrag unter diesem Aspekt der Freude sieht. Und auch da finde ich, es gibt unseren Beziehungen eine ganz neue Qualität. Wenn wir miteinander so reden, mit der Absicht, Mitarbeiter der Freude zu sein, da schlagen wir doch gleich einen ganz anderen Ton an. Da muss nichts unter den Teppich gekehrt werden. Wir müssen nicht irgendwo alles so mit einem frommen Mäntelchen umgeben. Aber die Intention ist eine völlig andere. Die Absicht, die verfolgt wird, nicht zu Maßregeln, sondern Mitarbeiter der Freude zu sein. Ich verstehe mich als Mitarbeiter an Gottes Baustelle. Und sein Auftrag besteht darin, die Freude des anderen zu stärken. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Einstellung in jeder Gemeinde, so unvollkommen sie auch sein mag, in unserer Gemeinde hier, so unvollkommen sie sein mag, diese Einstellung, die hinterlässt dauerhaft wirklich gute Spuren. Wir begegnen uns auf dieser Grundlage des Erbarmens Gottes und finden uns dabei ganz neu in einem guten, barmherzigen Miteinander. Lasst uns beten. Jesus, so, dass das Leben als Baustelle ist schon ein bisschen kompliziert, finde ich, weil du uns zumutest, mit der Unvollkommenheit zu leben, mit unserer eigenen und auch mit der unserer Mitmenschen. Und wir wären viel lieber schon fertig. Und wir hätten es lieber, dass unsere Mitmenschen schon fertig wären. Aber ich danke dir dafür, dass du es anders vorgesehen hast. Und ich möchte dich bitten, dass du uns deine guten Absichten dabei auch immer wieder erklärst, wie gut es für uns ist, dass es bei dir nicht um Perfektion geht, sondern um einen gnädigen Umgang. Und ich bin so froh, dass du selber mit uns gnädig bist, mit jedem Einzelnen von uns. Dass du weiter an der Arbeit bist, auch wenn es immer und immer wieder neu Anlass gibt, über sein Verhalten, über seine Einstellung und über sein Denken traurig zu werden, weil es einfach dir nicht richtig entspricht. Und ich danke dir, dass du uns als Gemeinde barmherzig bleibst, auch wenn in unserem Miteinander lang nicht alles perfekt ist. Aber ich freue mich über die kleinen Schritte, die du mit uns gehst. Und ich möchte dich bitten, dass dieser eine Schritt bei uns stark wird durch deinen Einfluss, dass wir miteinander gnädig umgehen. Dass wir von deiner Gnade so angesteckt werden, so überzeugt werden, dass wir diese Gnade auch anderen gewähren, denen, die uns Mühe bereiten, wo vielleicht auch so die Atmosphäre vergiftet scheint. Möchte ich bitten, dass wir einen Weg finden, auf diesem stabilen Fundament stärker zusammenzuwachsen und uns gegenseitig als Mitarbeiter der Freude zu verstehen. Schenkt, dass diese Einstellung auch bei uns ihre tiefen Spuren hinterlässt, unsere Gemeinschaft entsteht und gestärkt wird. Amen.